Martina Sahler, die englische Gärtnerin. Blaue Astern. Gelesen von Elke Appelt. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Kapitel 1. Die Baumkronen breiteten sich wie das Dachgewölbe einer Kirche aus. Durch das Geäst und die jungen Blätter fiel das Sonnenlicht und zeichnete Muster auf den von Steinen begrenzten Pfad. Charlotte lehnte sich auf der schmiedeeisernen Bank zurück, legte den Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Durch die Zweige sah sie den sommerblauen Himmel, an dem nur ein paar Schleierwolken zogen. Dennoch hatte sie den Schirm mitgenommen und ihn an die Rückenlehne gehängt. London war kein Ort, an dem man sich auf den Sommer verlassen konnte. Ihr Atem wurde langsamer, Ruhe breitete sich in ihr aus. Sie hätte früher nach Kew kommen sollen. Sie wusste doch, welche Wirkung der baumbestandene Park der Royal Botanic Gardens auf sie hatte. Die Vorstellung, zufällig auf Dennis zu treffen, ließ ihr Herz schneller schlagen, obwohl es eher unwahrscheinlich war, dass er vor der Mittagspause seinen Büroplatz verließ, um sich von der lebenden Flora verzaubern zu lassen. Er arbeitete im Herbarium, im Archiv mit den getrockneten und katalogisierten Pflanzen, das vor dem Haupttor in einem Klinkerbau untergebracht war. Dort, wo das Wachstum zwischen Bögen von Papier zum Stillstand gekommen war. Im Park blühten und grünten Pflanzen aus allen Ländern der Erde. Korkeichen, Birken, Kastanien und Erlen wuchsen einträchtig neben Bambus, Zedern, Azaleen, Maulbeerbäumen und den nach Schokolade duftenden Tulpenbäumen in den Himmel. Ein lebendes Museum. Im Laufe der Jahrzehnte waren aus manchen mächtige Gewächse geworden. Charlotte glaubte zu spüren, wie sie miteinander flüsterten, wie sie sich darüber austauschten, wer den anderen überragen durfte und wer sich neue Wege suchen musste, um zu gedeihen. Die Harmonie und Ästhetik ließ sie andächtig werden. Ihre Sorgen traten in den Hintergrund, verloren an Bedeutung angesichts der Geheimnisse der Natur. Sie liebte den Garten zu jeder Jahreszeit, freute sich an dem frischen Grün der Bäume im April, ein wunderbarer Gegensatz zu den leuchtend gelben Narzissen, die unter ihnen wuchsen. An den Kirschblüten, die im Mai wie duftender Schnee auf die Wege fielen, an den Hyazinthen und Glockenblumen, die einen Teppich zwischen den Baumstämmen bildeten, an dem Steingarten, in dem Pflanzen aus dem Himalaya vom Dach der Welt wuchsen. Das Arboretum, also der Teil des Gartens, in dem die Bäume und Sträucher standen, war so weitläufig, dass sich die wenigen Spaziergänger an diesem Dienstagvormittag selten über den Weg liefen. Gegen Mittag, wenn die Gewächshäuser öffneten, würde es voller werden. Charlotte war eine der ersten gewesen, die durch das Haupttor eingetreten war, als die Pforten um 10 Uhr aufglätten. Linke Hand bei den Azaleen knieten ein paar Arbeiter in den Beeten. Charlotte hörte sie murmeln, während sie die Erde um Setzlinge festklopften. Der Geruch nach Mutterboden stieg ihr in die Nase, mischte sich mit dem Duft von Lorbeer und Eukalyptus. Sie atmete tief ein und genoss es, wie sich jeder Muskel in ihrem Körper anspannte. Es hing viel davon ab, was sie am Nachmittag in der Botanischen Fakultät erfahren würde. Würde man ihr die Urkunde überreichen, die sie als Bachelor of Science auszeichnete? Ach, sie hoffte es so sehr. Noch heute würde sie ihre Bewerbung für Kew Garden vorbereiten. Mit Freude würde sie zunächst in den Laboratorien, Pflanzhallen und Beeten arbeiten. Insgeheim hoffte sie, dass man sie, sobald man von ihrer Kompetenz und ihrer Zuverlässigkeit überzeugt war, auf Expeditionen rund um den Globus schicken würde. Kew Gardens war für sie das Zentrum eines weltweit gespannten Netzes von Botanikern, die ihre Forschungsergebnisse zusammentrugen. Wie gern wollte sie dazugehören? Und wenn nicht? Wenn ihre Abschlussarbeit nicht den Anforderungen genügte? Ihre Intuition sagte ihr, dass sie sich nicht sorgen musste, sie beherrschte ihren Stoff. Aber dennoch. Gerade mit jungen Frauen waren die Professoren besonders streng. Sie richtete sich den Hut, bevor sie die Brille hochschob und das Gesicht zur Sonne wandte. Nein, sie würde kein weiteres Jahr botanische Theorie an der University of London dranhängen, beschloss sie. Sie mochte nicht mehr nur über Pflanzen lesen, statt sie auf Reisen in exotische Länder und in den Forschungsstätten von Kew Gardens zu betasten, zu riechen, zu untersuchen. Falls sie nicht bestanden hätte, würde sie versuchen, einen Job zu bekommen wie die Gärtner drüben in den Beeten. Mit dieser Arbeit kannte sie sich aus. Im Krieg hatte sie hier als Aushilfe gearbeitet. Keine Forschungsreise, keine Wissenschaft, nur Anzucht und Pflege. Ein akzeptabler Anfang, bei dem sie zumindest schon mal einen Fuß in der Tür hätte. Als Gärtnerin würde sie schon dafür sorgen, dass die Wissenschaftler in ihren Büros und Versuchsräumen auf sie aufmerksam wurden. Es gab nicht nur einen Weg zu ihrem Ziel. Bei allen Plänen musste sie auf ihre Flexibilität vertrauen und Herausforderungen bewältigen, wenn sie sich vor ihr auftaten, statt zu verzweifeln. Ihr unerschütterlicher Optimismus hatte sie immerhin bis hierher gebracht. Mit ihren 25 Jahren hatte sie bei weitgehender Unabhängigkeit eine fast abgeschlossene akademische Ausbildung und ein Herz voller Hoffnung. Sie griff in ihre Manteltasche, ertastete kühles Silber und zog ihr Glücksmedaillon hervor. Es hing an einer Kette und ließ sich mit einem Schnappschloss öffnen. Charlotte erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen, dass ihr Großvater das Schmuckstück in einem vollgestopften Geschenkeladen auf der Insel Skye für sie ausgesucht hatte. Darin bewahrte sie die erste Pflanze, die sie bei ihrem Ausflug durch die Sumpfgebiete der Hebriden gefunden hatte, getrocknet und geplättet. Eine Wasserlobelie mit einer weißrosa Blüte, eine Glockenblumenart, die ihre Wurzeln und Laubblätter im Wasser hielt und den Blütenstand darüber. Lobelia Dortmanna hatte sie in ihrer Kinderschrift unter die Blüte geschrieben. Die linke Seite des Medaillons war leer. Das Schmuckstück fühlte sich wie ein Stück ihrer Kindheit in der Hand an, voller Erinnerungen und Träume. Hoffentlich brachte es ihr heute Glück.
»Kann ich mich für eine kurze Pause zu Ihnen hocken, Miss?«
Charlotte betrachtete die Frau, die sich breitbeinig vor sie stellte und sie im gedehnten Cockney-Slang ansprach. Sie trug eine sandfarbene Hose, dicke, umgekrempelte Strickstrümpfe in Clogs und unter einer abgewetzten Lederschürze ein Männerpullover. Charlotte kannte diesen Kampfanzug, wie die Q-Mitarbeiterinnen Schuhe und Kittel nannten, von ihrer eigenen Aushilfstätigkeit und erinnerte sich gut daran, wie wackelig es sich anfühlte, auf den Holzsohlen über Steine zu balancieren. Um ihre zu einem Knoten gedrehten Haare hatte die Frau ein Tuch geschlungen. »Aber ja«, Charlotte rückte auf der Bank, um Platz freizugeben. »Ist das Wetter nicht herrlich?« Sie schätzte die Frau auf Ende 40. Ihr Gesicht war voller Sommersprossen und ledrig. Aus dem Schürzenlatz zog sie eine verbeulte, flache Dose, die sie mit einem Schnippen öffnete. Sie hielt sie Charlotte hin, ohne auf sie einzugehen.
»Zigarette?«
»Danke, nein.« Charlotte wandte sich nach links und rechts, aber keiner beobachtete sie, während sich die Arbeiterin eine Zigarette ansteckte. »Ist das Rauchen im Park immer noch verboten?«, fragte sie mit freundlicher Miene. Die Frau stieß ein Lachen aus.
»Na und? Teepause steht uns auch nicht zu.«
Charlotte runzelte die Stirn, während sie sie musterte. Unter dem harschen Auftreten der Gärtnerin schien mehr zu lauern. Was mochte sie verbittert haben? Sie überwand sich und reichte ihr die Rechte.
»Ich bin Charlotte Windley.«
Die Frau drückte kräftig zu wie ein Hafenarbeiter.
»Vivian Lester. Ich habe sie früher öfter hier gesehen.«
Ihr selbst war die Frau nie aufgefallen. Charlotte zuckte die Schultern.
»Ich liebe Kew Gardens, aber mein Studium und familiäre Verpflichtungen haben mich in den letzten Monaten oft davon abgehalten, meine Freizeit hier zu verbringen.«
Bestimmt würde sie dieser angriffslustig wirkenden Fremden nicht von der prekären Situation ihrer Mutter erzählen, die Woche für Woche mehr auf ihre Hilfe angewiesen war. Vivian Lester starrte zur Themse, wo das Dampfschiff vorbeifuhr, das die Besucher am Brantford Ferry Gate mit direktem Zugang zum Garten absetzen würde. Zu beiden Seiten mussten die Ruderboote ausweichen. Das Horn des Passagierschiffs hallte über die Anlage hinweg. Bis zur Bank konnte Charlotte den Rauch aus dem Schornstein riechen. Früher hatte sie selbst den Wasserweg genutzt, um von Bloomsbury nach Kew Gardens zu gelangen. Aber inzwischen bevorzugte sie die Southwestern Railway, die sie von Ludgate Hill direkt zur Kew Bridge Station nördlich von Richmond brachte.
»Ich habe die letzten 6 Jahre hier verbracht, manchmal 10 Stunden am Tag. Tja, 1914 hat man uns Frauen noch mit Handkuss genommen«, begann die Frau. »Als mein Mann zum Kriegsdienst nach Frankreich zog, war es keine Frage, dass ich seine Arbeit übernahm. Ohne uns Frauen wäre Kew Gardens zusammengebrochen.« Bei Kriegsausbruch hatte Charlotte gerade ihr Studium begonnen. Viele Frauen hatten damals die Stellen der Männer eingenommen, als Fabrikarbeiterinnen, Fahrkartenkontrolleurinnen, Polizistinnen. Charlotte setzte ihr Studium trotz der Personalengpässe in der Universität fort, kam aber nicht so schnell voran, wie sie es sich erhofft hatte. Sie hatte während der Kriegsjahre als studentische Aushilfe in Kew Gardens Setzlinge sortiert, Bäume gewässert und Unkraut gejätet, um sich das Studium zu finanzieren. Obwohl sie damals nur eine von vielen war, vom Gärtner eingestellt und ohne Kontakt zur Forschungsabteilung, war in ihr die Gewissheit gewachsen, dass sie eines Tages als Wissenschaftlerin für den Botanischen Garten arbeiten und um die Welt reisen würde. Von der direkten Art der Fremden fühlte sich Charlotte unangenehm berührt, ließ sich jedoch nichts anmerken und bewahrte ihre freundliche Miene. »Für mich ist Kew Gardens der schönste Ort in London.« Ein Lächeln ließ Vivians Gesicht weicher erscheinen. »Wie habe ich das Gärtnern von Anfang an geliebt? Welche Welt sich mir hier erschlossen hat? Wissen Sie, dass man mich hier brauchte, war der größte Trost. Es half mir über die Zeit, als ich nicht wusste, wie es Dave ging. Und es half mir«, sie schluckte, »als die Postbotin die Nachricht brachte, dass er gefallen war. Als Held, natürlich. Alle waren sie Helden«, fügte sie wieder zynisch an. »Ich durfte mich noch glücklich schätzen, dass er beerdigt werden konnte. Andere Männer galten als vermisst und ihre Frauen erfuhren nie, wie es ihnen ergangen war.« Charlotte empfand das Bedürfnis, der Frau die Hand zu streicheln, und erließ es aber. »Es tut mir leid«, murmelte sie. Ihr Bruder Robert war mit 21 eingezogen worden und als einer der Glücklichen körperlich unversehrt heimgekehrt. Er war damals schon im zweiten Jahr des Medizinstudiums gewesen und deshalb als Sanitäter eingesetzt worden. Wie viel Schaden seine Seele genommen hatte, konnte Charlotte nur erahnen. Robert sprach selten über die Zeit. Sie wandte sich wieder Vivian zu. »Wie gut, dass Sie hier eine Aufgabe gefunden haben.« Vivian musterte sie abschätzig von der Seite. »Am Freitag ist mein letzter Tag. Dann verlasse ich als letzte Frau diesen ach so wundervollen Ort. Alle anderen sind längst weg, nur ich habe bei meiner Anstellung auf einen langfristigen Vertrag gepocht. Vielleicht hatte ich es im Blut, dass es nicht gut enden würde.« Charlotte schluckte. »Nicht eine einzige Frau ist dann noch hier angestellt?« Mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg waren ihre Geschlechtsgenossinnen aus ihren Jobs vertrieben worden. Männer regierten die Welt, Männer bestimmten, wo der Platz der Frau im Alltag war, ein unerträglicher Zustand, der den Kampf der Frauenrechtlerinnen befeuerte. Aber hier in Kew Gardens? Es gab nicht den geringsten Anlass zu glauben, eine Frau leiste geringere Arbeit als ein Mann, vor allem nicht in der Wissenschaft und Forschung. »Nicht eine einzige, jedenfalls nicht als Gärtnerin«, bestätigte Vivian und fischte sich einen Tabakkrümel von der Lippe. »Wir Frauen sind nicht länger willkommen in der Männerwelt. Wir haben ausgedient und können an den Herd zurückkehren.« Charlotte wusste viel über Kew Gardens, aber dass Frauen generell unerwünscht sein sollten? Unwahrscheinlich. Dennoch hatte es diese Fremde geschafft, ihr Furcht einzuflößen. Was, wenn ihr Lebenstraum platzte? Sie steckte die Hand in die Manteltasche und umfasste schutzsuchend das Medaillon. Schon als Zehnjährige, als sie mit ihrem Großvater auf den britischen Inseln nach seltenen Pflanzen gesucht hatte, um sie gepresst dem Herbarium von Kew zu übergeben, hatte sie es geliebt, sich mit der Flora zu beschäftigen. Damals hatte sie ein Feldbuch geführt, in das sie penibel eintrug, wo, wann und unter welchen klimatischen Bedingungen sie die Pflanzen gefunden hatte. Manchmal fertigte sie dazu unbeholfene Zeichnungen an, aber lieber beschrieb sie sie in allen Details, von der Wurzel bis zum Blütenstand. Vermutlich hatte sich ihr Großvater als ehemaliger Mitarbeiter im Herbarium von Kew insgeheim darüber amüsiert, aber ihr gegenüber war er voll des Lobes. Vivian drückte ihren Zigarettenstummel mit der Holzsohle der Clogs aus, hob die Kippe auf und warf sie in den Abfallbehälter neben der Bank. »Aber trösten Sie sich. Als zahlende Besucherin sind Sie jederzeit willkommen in Kew Gardens.« Ihr scharfzüngiger Humor schmerzte Charlotte körperlich. Erleichtert erwiderte sie den Gruß, als die Frau sich mit einem Nicken verabschiedete und zurück zu ihrer Arbeit stapfte,
die Hände in den Hosentaschen vergraben. Was für ein Jammer, dass die Direktoren mit den Frauen so rigoros verfuhren, obwohl sie einen erheblichen Anteil daran hatten, dass der berühmteste Garten der Welt mit seinen über 20.000 systematisch arrangierten Pflanzenarten den Krieg überstanden hatte. Charlotte drückte das Kreuz durch und nahm einen tiefen Atemzug. Sie würde ihren Weg als Botanikerin gehen und als allererstes ihr hoffentlich herausragendes Abschlusszeugnis in der Universität entgegennehmen.